FM4 präsentiert
Open Air Highlights in der Arena Wien.
Live.
Matzen. Lass die
Musik an. Marc Rebellier. Get
the fuck out of bed, bitch, go. The Kills. Max Herre und Joy Denalani.
Jan Delay und Disco Number One. Jack
Boom und das Rums im Karton.
Provinz.
Das ist eine Hymne gegen euch.
Gewinn bei uns Tickets für diese Konzerte.
Alle Termine und Infos gibt's online. Game. Podcast.
Mit Robert Glashüttner und Rainer Siegel.
Willkommen, willkommen. Kommt herein in den FM4 Game Podcast. Da sind wir, oder das ist von uns, Rainer Siegel. Hallo Rainer.
Hallo Robert und Robert Glashüttner.
Ja, wir sind für euch da jede Woche und bringen euch die neuesten, heißesten News aus der Welt der Videospielkultur. Wir kuratieren das selbstverständlich. Das heißt, wir nehmen nicht alles rein, sondern nur das, worüber wir davor kritisch gesprochen haben und uns einig waren, das kommt rein. Viele Dinge sind natürlich einfach relevant, wo wir beide sagen, das muss rein. Und was natürlich rein muss, sind neue News über Nintendo-Konsolen, die demnächst erscheinen. Ihr wisst, wovon ich rede. Die Switch 2 wurde ja schon vor einigen Monaten revealed, weil Nintendo anscheinend bemerkt hat, okay, wir können da nicht länger so tun, als wüssten wir nicht, worum es geht. Deswegen haben sie damals, glaube ich, so ein 1-Minuten-Video gepublished, wo man sieht, ja, das wird wirklich passieren, es wird wirklich Switch 2 heißen und wird 2025 herauskommen. Mehr wusste man damals nicht. Und jetzt ist es eben soweit, Rainer, tatsächlich, eigentlich, wenn ihr das hört, ist es schon passiert. Und wir haben so ein kleines Zeitproblem hier im Game Podcast.
Ganz genau, weil wir werden natürlich einerseits über die letzte, also die vorletzte Switch Direct sprechen, die Nintendo Direct, die hat letzte Woche stattgefunden. Da wurden interessante Spiele für die laufende Generation noch vorgestellt, für die momentane Switch. Aber, wie gesagt, wenn ihr das hört, dann ist die Katze mehr oder weniger schon aus dem Sack, denn dann hat Nintendo die Switch 2 bereits vorgestellt. Aber es gibt ein kleines technisches bzw. organisatorisches Problem, das wir aber elegant gelöst haben, nämlich wenn wir das hier aufnehmen, wissen wir noch überhaupt nichts, weil wir nehmen auf, bevor quasi diese Präsentation stattfindet. Aber, lieber Robert, wir beide haben die Cutting-Edge-Technologie, die uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreich zur Verfügung stellt, hier bis an den Anschlag ausgenutzt und per Zeitmaschine sind wir nach vorn gereist, beziehungsweise nach hinten. Moment, jetzt wird es schon kompliziert, denn wir haben Zukunfts-Robert aus ein paar Stunden in der Zukunft angefragt, der uns jetzt gleich hier Rede und Antwort stehen wird und uns erzählen wird, was die Nintendo-Präsentation gebracht haben wird. Futur 2? Keine Ahnung. Jedenfalls, lieber Zukunfts-Robert, kannst du mich hören? Was wird passiert gewesen sein bei der Switch 2-Präsentation?
Ja, hallo aus der Zukunft. Eine Stunde lang hat das Nintendo Direct heute gedauert und es war ein bisschen sonderbar, was die Priorisierung betrifft. Zwei Dinge haben herausgestochen. Einerseits Social Gaming wird jetzt noch mehr embraced von Nintendo und jetzt haben sie das Internet wirklich entdeckt. Es gibt diesen mysteriösen C-Knopf. Wer kann sich an den noch erinnern? Den haben wir schon im First Look gesehen, weil im Januar gab es ja schon so einen ersten Eindruck, wo man einfach nur das Gerät ein bisschen gesehen hat und kurzes Footage von Mario. Das ist, das war der Stand, den wir wussten und dass die Joy-Cons Magneten haben und alles ein bisschen größer ist. Das war der Wissensstand. Und jetzt gibt es eben diesen C-Knopf, der wurde erklärt in den ersten Minuten eigentlich vom Nintendo Direct. Das steht für Game Chat. Das heißt, man macht den Game Chat-Modus auf und kann dann dort über ein eingebautes Mikro in der Konsole verrückt miteinander gemeinsam online Spiele spielen. Man stelle sich das vor. Man kann noch eine Kamera kaufen, zusätzlich selbstverständlich als Peripheral. Kann man sich eine Cam kaufen, die sieht aus so wie so eine Webcam aus der, für die PS2 circa ungefähr. Und dann kann man quasi Discord Video chatten, während man spielt und während, also über Spiele hinweg auch, nicht? Also quasi, wenn ich jetzt Mario Kart spiele und eine andere Person, ein Friend spielt was anderes, dann sehe ich, was er oder sie spielt, während ich ein anderes Spiel spiele. Ist das nicht crazy? Genau, das ist quasi das Social Gaming. Und ja, also natürlich nichts Neues, aber okay, man kann davon ausgehen, das wird gut genutzt werden, es wird technisch gut funktionieren. Okay, soweit so gut. Die zweite relevante, also sehr relevante Sache für mich war die Ankündigung, dass es tatsächlich tatsächlich, das war auch schon ein bisschen so, wurde schon so gemunkelt, dass jetzt tatsächlich der Joy-Con, das ist genau wieder dasselbe, die quasi der in der Mitte geteilte Controller, du hast links und rechts einen Teil davon, aber die Joy-Con sind jetzt auch Computermäuse, auch verrückt, das heißt, man kann das, den Joy-Con so ein bisschen ja, drehen um 90 Grad und dann damit herumschieben, als wäre es eine Maus. Darin sehe ich jetzt hauptsächlich eigentlich die Strategie, dass man sagt, man möchte dem PC Konkurrenz machen. Also vor allem diesen vielen Steam-Social-Games, die in den letzten Jahren herausgekommen sind, von Among Us über alle möglichen anderen Dinge, wo natürlich die Maus nicht immer Thema ist, aber oft auch Thema ist. Weil die Maus ist einfach beim PC mit dabei oder beim Homecomputer, bei der Konsole eben nicht. Es gab in der Vergangenheit, das ist auch schon länger her, glaube ich so 15, 20 Jahre, immer wieder mal Versuche, ich glaube für das Super Nintendo gab es glaube ich schon eine Maus, wo man dieses Nintendo-Malspiel irgendwie spielen konnte, das ist auch schon sehr lange her. Das ist die eine Sache. Also ich glaube, man möchte irgendwie diesen PC-Markt zugänglich machen, wenn es Mausnutzung braucht, quasi für bestimmte Games einerseits und andererseits Strategiespiele soll man auch möglich machen. Das hat man auch gemerkt, Civilization 7 wurde jetzt auch angekündigt für die Switch 2 und das ist mit einer unter Anführungszeichen Maus oder einem Maus-like-Controller natürlich viel leichter möglich. Das heißt, das sind die zwei relevanten Sachen, die speziell herausgestochen sind für mich. Also die Maus einerseits und das Social Gaming. Naja, und abgesehen davon gab es eigentlich softwaremäßig wenig interessante Neuigkeiten. Ach so, das Wichtigste vielleicht, das Gerät erscheint am 5. Juni. 5. Juni Release-Date für die Switch 2, aber es wurde noch kein Preis kommuniziert. Das heißt, man weiß noch nicht, was es kostet. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ich vermute, dass es in einer der kommenden Info-Reveals vorgestellt wird. Es wurde auch angekündigt, wie gesagt, dass es einige künftige News geben wird. Und das betrifft auch die Games, weil da wurde eigentlich fast nichts veröffentlicht oder revealed, was First Party betrifft. Man hat dieses Mario Kart Spiel vorgestellt, das heißt Mario Kart World, also nicht Mario Kart 9, sondern Mario Kart World, ist ein Open World Mario Kart Spiel. Warum nicht? Ganz lustig, man kann auch jetzt bis zu 24 SpielerInnen können gemeinsam in den ganzen Rennen fahren, aber man kann auch einfach social und cozy-mäßig querfeldein fahren. Und wird nicht daran gehindert. Das heißt, man muss nicht mehr auf der Piste bleiben, sondern kann herumfahren, wie man möchte. Das war eigentlich der einzige wirklich große First-Party-Reveal. Allerdings, und da komme ich jetzt zu einem Höhepunkt für mich, es wurde auch ein Spiel eigentlich so ein bisschen so nebenher quasi gezeigt, das Inklusion bei Gaming mal komplett neu denkt. Und zwar Rollstuhl-Basketball, Rolli-Basketball, wie geil ist das? Das Ding heißt, also der Name des Spiels ist ein bisschen seltsam, Drag X Drive. Und man imitiert mit dem, also mit der Joy-Con-Maus, also bei beiden, links und rechts mit der Hand, dieses Anschieben des Rollstuhles. Das heißt, man muss den Rollstuhl so anschieben, damit man sich fortbewegt und kann dann ansonsten halt einfach seine Dunks machen und halt 3-on-3 Basketball spielen. Jetzt ist die große Frage, will man das länger als, keine Ahnung, eine halbe Stunde machen, dass man immer diese Ziehbewegungen macht mit der, unter Anführungszeichen, Maus, mit den Mäusen? Weiß ich nicht. Aber ich fand diese Ankündigung wirklich super. Ich freue mich drauf. Drag X Drive. Ansonsten, ja, Mario Kart World, dann gibt's noch eine Sache, das fand ich auch schräg, dass sie das in diesem Nintendo Direct angekündigt haben, das neue Spiel von From Software, The Duskbloods. Ist das ein bisschen so der Bloodborne-Nachfolger, der inoffizielle, man weiß es nicht. Es ist ein bisschen so Mittelalter meets Steampunk. Ich bin nicht der große From Software-Fan, aber das war natürlich schon sehr interessant, das zu sehen. Wurde erst ganz am Schluss von der Direct auch präsentiert. Also nach, keine Ahnung, 50 Minuten kam dann noch dieser Trailer. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es nicht nachgesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht ein Switch 2-exklusives Spiel werden wird, weil ja auch, gut, Bloodborne, es ist ja nicht offiziell ein Bloodborne-Nachfolger, wird man sehen. Jedenfalls, das waren eigentlich die wichtigen Software-Ankündigungen. Die anderen Sachen waren alle eher so, naja, Sachen, die man eh schon kennt oder die sogenannten Edition-Versionen. Nintendo nennt das eben so die Edition-Spiele für die Switch 2 und das sind eigentlich Upgrades von bereits existenten Spielen, die um einerseits diese Social Features erweitert werden oder einfach technisch verbessert werden. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Zeldas für die Switch, also Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bekommen eine Switch 2 Edition Version, also quasi eine abgedatete Version davon. Diese Editions, die kann man sich entweder individuell kaufen, also man kann sich die neue Switch 2 Version von dem jeweiligen Game kaufen oder man kauft sich ein Upgrade Pack. Was das kostet, weiß man auch nicht. Also Preise werden überhaupt keine genannt in dem ganzen Direct. Es wurde alles angekündigt, aber es wurden keine Preise genannt. Ja, ich meine, ich nehme an, dass so ein Upgrade-Pack vielleicht 15 Euro kosten wird. Kaffeesudleserei, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, es gibt eine Handvoll an diesen Edition Games. Ich glaube, so 6-7 Stück, die sie announced haben. Super Mario Party Jamboree wird auch eine eigene Version bekommen, wo man halt eben diese ganzen Social Features mit, ja, Live-Kamerabild etc. und Mouse-Controls und Audio-Recognitions und so weiter in das bereits existente Spiel einbaut. Ansonsten, ja, einige eher langweilige Ankündigungen. Ein neues Street Fighter 6, Hades 2 wird es auch für die Switch 2 geben, ein Update von Elden Ring, also quasi eine Art Ultimate Edition, EA Sports Spiele, Hogwarts Legacy, Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4, Yakuza Zero, Hitman und so weiter. Ja, also nichts super Besonderes. Also in vielen Fällen eben Spiele, die schon da sind oder die eben neu aufgelegt werden und jetzt auch natürlich im Zuge des Switch 2 Releases auch quasi mitgenommen werden. Es gibt ein neues Zelda-Spiel, allerdings ist das ein Hyrule Warriors Game. Das ist ein Spin-off aus dem Jahr 2014. Das ist ein Hack-and-Slash-Zelda von Koei Tecmo in Kooperation mit Nintendo entwickelt. Ja, ist eher speziell. Also wenn man Zelda-Fan ist, ist das lore-mäßig sicher interessant. Ansonsten muss man das nicht unbedingt spielen. Ja, ansonsten Spiele, die man gerne wiederverkauft. Wir haben das ja in diesem Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt oder werden es noch erwähnen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Zeit, ihr wisst schon, Retro-Spiele, die es schon gibt, wiederverkaufen und so weiter. Das passiert jetzt einerseits mit diesen sogenannten Editions, aber da geht es um die aktuelleren Spiele, die ja für die Switch, die Originale, rausgekommen sind. Da gibt's jetzt, wurde jetzt, glaube ich, wirklich einige Minuten lang über den GameCube geredet, of all things, also die Nintendo-Konsole, die ja eigentlich kommerziell gescheitert ist aus den frühen 2000er Jahren. Da gibt es aber nur für das Nintendo Online Erweiterungspaket, dass du das abomäßig haben musst und so weiter und so fort, gibt es quasi, kann man sich die Spiele dann, glaube ich, gratis runterladen, wenn man Abonnent ist, bin mir nicht ganz sicher. Und ja, sie haben jetzt quasi auch abgegradete GameCube-Spiele für die Switch 2, wenn man ein Nintendo Online Erweiterungspaket Abo hat. Ja, sehr viele Events und so weiter. Es gibt einen eigenen GameCube Controller, den sie für die Switch 2 rausbringen, mit einem C-Button, wo man dann, keine Ahnung, Super Mario Sunshine gemeinsam mit Discord, mit Game Share auf der Switch 2 spielen kann. Es ist alles eher verwirrend. Also ich muss sagen, wenn ich mich nicht hauptberuflich oder hobbymäßig intensiv damit beschäftigen würde, würde mich das irgendwie überfordern, was man wofür braucht, was wie ein Update ist und welches Upgrade-Pack man wo braucht. Wenn man das alles wegwischt, bleibt übrig, es gibt eine neue Switch, die ein bisschen größer ist, die mehr Social Features hat. Es gibt ein neues Mario Kart, wo man von der Strecke auch abfahren kann und irgendwo herumfahren kann. Und ja, viel mehr ist es eigentlich. Und die Maus, ja, die Mausfunktion der Joy-Cons. Das sind eigentlich so die Dinge, die übrig bleiben, wenn man da nicht weiter reintaucht und Nintendo-Fan ist, mehr oder weniger. Weil brauche ich jetzt ein Elden Ring Ultimate-Version für die Switch 2? Ich bin mir nicht sicher. Also selbst From-Fans werden da vielleicht sagen, gut, wozu denn? Ja? Ja, also alles in allem, ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber es war ein bisschen convoluted, es war ein bisschen wirr. Auch die Präsentation, es wurde präsentiert von drei sehr korrekt und ein bisschen steif dastehenden japanischen Entwicklern, also drei Männer, also keine Ahnung, zwischen 30 und 50 würde ich schätzen, die durch diese Präsentation geführt haben, also auch nicht sehr charismatisch, also es war ja ein bisschen steif alles, ja. Ja, keine Ahnung, jedenfalls 5. Juni, wie gesagt, ist der Release-Date von der Switch 2, was sie kostet, wissen wir nicht, aber man kann davon ausgehen, es wurde eigentlich auch schon angekündigt, dass in den nächsten Wochen Schritt für Schritt noch mehr Infos gedroppt werden. So, und damit gibt Future Robert zurück wieder in die Vergangenheit, weil ich höre, da gibt es auch interessante Dinge zu besprechen.
Ja, herzlichen Dank, Zukunfts-Robert, das heißt eigentlich, wenn ihr das hört, war das aber schon wieder Vergangenheits-Robert, der euch jetzt gesagt hat, was in der Switch 2 Präsentation ja passiert sein wird.
Jetzt bin ich der fade Typ aus der Vergangenheit, ne?
Ja, jetzt ist Robert
aber
wieder
damit
hier
muss
bei
ich jetzt
mir.
Leben.
Genau, Robert, der Vergangenheits-Robert ist wieder bei mir. Robert, wie hast du dich gefunden als Zukunfts-Robert? Warst du extrem so schockiert, wie ich mir das gedacht habe, oder?
Ich bin mir sicher, dass der Zukunfts-Robert das perfekt souverän gemeistert hat und dass die Inhalte. Ich bin ja gespannt, also jetzt, wo wir aufnehmen und nein, das ist vielleicht zu kompliziert.
Die Annahme
ist, dass nicht allzu viel announced worden werden wird, aber das sein wird. Ja, wir lassen das jetzt. Wir hoffen, dass wir das gut gelöst haben und widmen uns jetzt dem, was davor schon passiert ist. Nämlich interessanterweise gab es einen, der Rainer hat schon erwähnt, einen Nintendo Direct am 27. März, wo sich alle dachten, wozu soll das jetzt gut sein? Nintendo wollte anscheinend dann doch noch ein bisschen was Überraschendes bringen, weil es mit der Switch 2, das war ja auch schon lange angekündigt, am 2. April wird es dann soweit sein und so weiter. Aber es gibt tatsächlich jetzt noch eine zweite Information, davor eben, wie gesagt, gesagt, zur Switch, zur originalen Switch. Was passiert mit der originalen Switch? Die wird natürlich auch noch weiterhin wichtig bleiben. Wir wissen ja zum Beispiel von der PlayStation, dass die PS4 weiterhin eine große, große Userbase hat. Glaube ich, 50% aller Leute, die auf PSN, also auf PlayStation Network, sich einloggen mit ihrer PlayStation, sind PS4-UserInnen. Das ist ja auch super interessant. Das wird natürlich im Laufe der Jahre immer weniger werden. Aber das Gerät ist, glaube ich, aus 2013 ursprünglich. Die PS5 gibt es seit Ende 2020. Wirklich schon eingespielte neue Generation an Spielkonsole. Und trotzdem ist das vorige Gerät immer noch sehr, sehr relevant. Und das wird bei der Switch natürlich sehr ähnlich sein, oder? Das kann man schon davon ausgehen, dass, und vor allem interessanterweise, und jetzt kommen wir auch direkt in dieses Nintendo Direct rein, bevor wir über die Spiele für die originale Switch reden werden. Übrigens, interessanterweise sind das alles so Sommerlochfüller. Viele Spiele, die im Sommer erscheinen werden.
Ach so, ja.
Deswegen zumindest, das muss nicht heißen, dass es schlechte Spiele sind. Ja. Aber announced wurde auch eine eigene Sharing-Technologie für die Switch, also die originale und die neue. Und zwar gibt's die Virtual Game Cards. Und da ist das Ding, also normalerweise, wenn man eine Cartridge hat, also eine physische, wenn man das Ding wirklich reinsteckt ins Gerät, das gibt's jetzt eben auch virtuell. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil man denkt sich so, naja, man lädt das einfach runter und warum braucht man eine Virtual Cartridge und so weiter. Aber anscheinend ist das für Family Sharing sehr wichtig. Und jetzt die Frage an den Rainer Siegel, der zwei Kinder hat. Ihr habt auch nur eine Switch, oder?
Ja.
Das heißt, glaubst du jetzt, dass du dir eine Switch 2 zulegen wirst und dass das für euch Thema wird in der Familie?
Ich kann es noch nicht sagen. Also ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall eine Switch 2 zulegen, allerdings aus beruflichen Gründen auch natürlich. Erfahrungsgemäß ist es ja dann doch eher so, dass mit dem neueren Spielgerät dann mehr gespielt wird, wenn es da ist, glaube ich mal. Aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass sich Nintendo hier des Problems irgendwie annimmt einmal. Und ja, ich hätte jetzt hier eigentlich ganz selbstverständlich wieder einen Witz einflechten müssen zum Thema, oh, Nintendo hat jetzt wirklich irgendwie das Internet entdeckt und dass es das gibt und so und so. Ja, uns wurde ja per E-Mail und per Brief beigebracht, dass wir das unterlassen sollen.
Stimmt, da wurde mal gerügt.
Genau,
ja.
Der Witz ist schon alt, noch nicht. Also Nintendo weiß inzwischen schon, dass es Internet gibt und ist es wirklich schon gewillt, das tatsächlich auch irgendwie in seinen Produkten irgendwie stattfinden zu lassen. Insofern finde ich das gut. Zum Thema alte Hardware, alte Konsolen. Ich glaube, es ist ja trotzdem, auch wenn es jetzt in unseren Kreisen und auch wahrscheinlich bei den Menschen, die sich jetzt diesen Podcast hier anhören, selbstverständlich ist, dass man sich die neue Generation einer Hardware einfach so schnell es geht wirklich kauft, weil man möchte ja dabei bleiben und bla bla. Ich glaube, das ist ein Randgruppenproblem trotzdem eher. Das heißt,
mit dem Sharing?
Nein, nicht mit dem Sharing, sondern überhaupt, dass man tatsächlich sofort die neueste Konsole haben muss. Das heißt, ich glaube, bei den allermeisten Menschen wird es ja trotzdem so sein, das ist was, schön, das gibt's. Das ist dann was vielleicht für Weihnachten oder für einen Anlass. Oder vielleicht kaufe ich es in 2 Jahren, wenn dann irgendwie das ganz neue, brandneue Zelda rauskommt. Oder keine Ahnung. Ich glaube, dass sich zum Beispiel auch, wenn GTA 6 irgendwann rauskommt, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht nächstes, dass dann erst irgendwie so wahrscheinlich die Next-Generation-Konsolenverkäufe nochmal ansteigen. Weil, wie du gesagt hast, die PS4 steht immer noch irgendwo rum. Man muss nicht immer unbedingt alles sofort und gleich haben, aber wir unterrichten euch und informieren euch natürlich, so schnell es geht.
Genau, die Virtual Cartridges, wir haben es jetzt gar nicht erwähnt, was die eigentlich macht. Es geht, wie gesagt, um Family Sharing, dass man ein Spiel, was man sich runterlädt auf Konsole A, dass man das auch anderen Familienmitgliedern mit ihren eigenen Switches irgendwie leiht und dann wird das wieder, dass die Lizenz wieder zurückgeht. Es ist ein bisschen langweilig, aber anscheinend ist es ein Feature, was gewünscht wurde.
Ich glaube vom japanischen Markt tatsächlich.
Vom japanischen Markt.
Wo jedes Kind bei Geburt bereits so einen Nintendo-Account erstellt bekommt.
Genau. Die zweite Information von diesem Nintendo Direct, also eben dieses Informationspaket, dieser Stream, wo halt immer aktuelle Nintendo-News präsentiert werden, war noch langweiliger, finde ich, als dieses Virtual Cartridge-Ding. Und zwar, es gibt jetzt für Smartphone eine Nintendo-App, auf der es jeden Tag mindestens eine neue Information geben wird. Verrückt, oder? Und das ist so eine langweilige Information, dass sie Shigeru Miyamoto, den Zelda und Super Mario Papa, holen mussten, dass der das präsentiert, dass da irgendwas Geiles dran ist, diese Information. Jetzt werden wir wieder Leserbriefe bekommen, Rainer.
Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so, die haben sich gedacht, in einer Woche, die sind jetzt alle schon so hibbelig und wollen was über die Switch hören. Die schalten alle ein, damit sie was Neues erfahren. Jetzt können wir ihnen das Telefonbuch von Tokio vorlesen und sie müssen es anhören und das machen wir jetzt auch. Ja, ich finde es trotzdem auch, ich kann mir einen Witz nicht verkneifen, ich finde es trotzdem auch lustig, dass dann gesagt wird, jeden Tag gibt es mindestens eine neue Information. Finde ich toll. Man lebt ja wirklich in einem Zeitalter der Informationsarmut. Man ist wirklich total unterfordert mit den vielen Sachen, mit den wenigen Sachen, die man täglich neu erfährt. Gott sei Dank bringt Nintendo in diese Bresche und gibt uns jetzt täglich ein Informationshäppchen.
Aber vielleicht ist es auch ein Art Cozy-Konzept, dass man sagt, komm in unsere Nintendo-App, ein bisschen lustige Tierchen und so, hier ist
ich muss mir jetzt auf die Zunge beißen, die Witze, die im Schreiben schreiben sich fast von selbst über Nintendo und das Internet. Ja, egal.
Nein, wir kommen zu den Dingen von diesem Nintendo Direct über die originale Switch. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit zurück. Von den Spielen, die aber auch teilweise wirklich interessant waren. Wir haben uns beide jeweils zwei Titel rausgepickt, wo wir sagen, das könnte was werden. Ich habe mir noch eine Unterkategorie, schrägeste Trailer, die präsentiert wurden für Spiele der originalen Switch, die demnächst rauskommen werden. Ich beginne mit einem Spiel, wo ich mich extrem gefreut habe, dass das released wurde, also dass das announced wurde, angekündigt, weil es so absurd ist. Und zwar heißt es Shadow Labyrinth von Bandai Namco. Und wie ihr vielleicht wisst, gehört Bandai Namco ja die Pac-Man-Lizenz. Der gute alte Pac-Man, ich bin großer Pac-Man-Fan, war bei der Pac-Man-WM und so weiter und so fort. Shadow Labyrinth ist eigentlich, ich glaube, es ist ein Metroidvania. Es gibt Mechs. Es gibt seltsame Dialoge, sieht ein bisschen aus wie ein JRPG, ist aber ein Pac-Man-Spiel. Und zwar, man ist irgendwie eine Figur, die auf irgendeinem fremden Planeten gestrandet ist und auf einmal schwebt in der Luft so ein komisches gelbes Pillending, was irgendwie so ein Maul hat und irgendwie so mit uns reden, Kontakt aufnehmen will. Und das wird dann quasi unser Beiwagerl, also quasi unser Helferwesen, was uns irgendwie so herumgeleitet. Und man kann aber auch mit diesem, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Pac-Man heißt, aber es sieht aus wie ein Pac-Man, man kann mit diesem Pac-Man dann verschmelzen und wird eben dann zu diesem Mech und kann irgendwie alles so devouren, so verschlingen, weil man natürlich dann Pac-Man in Riesenmaul und es ist völlig absurd. Also
Mac-Man.
Na Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich lustig. Ich habe jetzt schon überlegt, das mache ich normalerweise nie. So wie es die physischen Versionen mit Poster und Artbook vorbestellen, 5 Monate vorher. Ich habe es nicht gemacht. Nein, Spoiler, ich habe es nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es später noch. Kommt irgendwann im Sommer auch raus. Shadow Labyrinth. Bitte unbedingt den Trailer anschauen. Ganz großartig. Würdest du es spielen, Rainer?
Ja, wieso nicht? Allerdings, ich muss sagen, mich beschäftigt ja Pac-Man nicht so sehr wie dich jetzt eigentlich, aber wieso nicht? Also mich reizt eher der Metroidvania-Aspekt daran, muss ich sagen. Ich puppe mich auf meine alten Tage noch richtig als Metroidvania-Fan, muss ich dazu sagen. Weil das führt mich auch gleich zu den Spielen, die ich ausgewählt habe, weil diesmal haben wir es ganz seltsam gemacht. Du hast eben ein bisschen so die, ja, Underdogs ist vielleicht im Angesicht von Pac-Man jetzt nicht das Richtige, aber ich habe mir die großen, riesengroßen Namen rausgesucht. Und von wegen Metroidvania, Metroid, ja, es wird ein neues Metroid Prime geben, und zwar Metroid Prime 4 Beyond wurde jetzt vorgestellt. Und ich muss mich jetzt outen, ich habe kein Metroid Prime bis jetzt noch gespielt. Das sind ja die First-Person-Ableger der Metroid-Reihe. Ganz große, ja, muss man sagen, bahnbrechende First-Person-Spiele eigentlich, die halt zu Zeiten rausgekommen sind, als halt der westliche Markt mehr oder weniger mit Doom, mit Quake etc. dieses neue, damals neue Spielgenre, das sich angeschickt hat, die Welt zu erobern irgendwie ausgemacht hat. Metroid Prime war immer so ein bisschen so der japanische Gegenentwurf, also ein First-Person-Spiel, das halt weniger auf so ganz frenetische Action, sondern mehr so ein bisschen auf, ja, Rätsellösen, Metroidvania eben irgendwie gesetzt hat. Metroid Prime 4 Beyond sieht jetzt wirklich auch fantastisch aus. Das ist tatsächlich auch, muss ich sagen, wieder mal ein Beweis dafür, dass halt am Ende der Konsolengenerationen erst die Spiele rauskommen, die die Konsolen so richtig ausnutzen.
Wobei, ich glaube, das neue Metroid Prime ist ja auch ein Titel, wo es bestimmt auch zumindest eine technisch verbesserte Version für die Switch 2 geben wird, oder? Glaubst du nicht?
Das ist jetzt Kaffeesudleserei. Da müssten wir jetzt Robert aus der Zukunft fragen.
Zukunftsrobert. Ja, Zukunfts vielleicht Robert. Hat er was dazu zu sagen.
Ja, keine Ahnung. Es ist sowieso jetzt, wie gesagt, wir sind ein bisschen hier im Schatten dieser jetzt uns zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Switch 2 Präsentation. Ich glaube allerdings, dass eben Nintendo mit dieser Direct letzte Woche da wirklich eben darauf hinweisen wollte, dass eben der Support für die alte Switch deshalb noch nicht aufhört, dass man eben nicht verpflichtet ist, sofort sich die neue zu kaufen. Und wie gesagt, Metroid Prime 4, ich glaube, das wird vielleicht das erste Metroid Prime sein, das ich spielen werde, weil, ja, kleiner Schwank aus meinem Leben, ich habe gerade Metroid Fusion durchgespielt, wirklich, das Ding für den Game Boy Advanced, und es ist wirklich, ja. Metroid ist wirklich für mich ein Paradebeispiel für das großartige Game Design, das Nintendo halt irgendwie so auszeichnet, wo wirklich alles passt, wo alles zusammenklickt und wo man sagen kann, okay, das Spiel als sich, als Ganzes, das ergibt eine großartige Erfahrung. Ja, das ist mein kleiner Tipp von der letzten Nintendo Direct.
Mein zweites Spiel, was ich mir ausgewählt habe von der Nintendo Direct, wie gesagt vom 27. März schon für die originalen Switch Games, ist ein Titel, das ich nicht am Schirm hatte, obwohl es eigentlich auch ein bisschen so my ballpark ist, wie man so schon sagt, und zwar Star Overdrive, eine Mischung aus Doc Brown, Zurück in die Zukunft, Hoverboard und so Open World Lush Environment, schöne Umgebung Spiel, wo man mit seinem Hoverboard durch eine große, wüstenartige Umgebung fährt.
Science-Fiction aber.
Genau, es ist ein Science-Fiction-Spiel. Es ist wirklich sehr witzig. Wir haben es hier auch offen. Das kommt von Dear Villagers raus. Das ist auch so ein Indie-Publisher, der immer wieder ganz coole Spiele macht. Und das kommt schon für die Switch und ich glaube auch für Windows demnächst raus. Und zwar eigentlich diese Tage, also am 10. April, erstaunlicherweise. Ein bisschen ein Shadow-Drop auch. Zumindest wir haben beide nichts davon gehört. Man rast, wie gesagt, mit seinem Hoverboard durch eine sehr bunte, farbenfrohe Welt und hat auch eine Kita um, die natürlich nicht nur ein Instrument ist, sondern eine Waffe selbstverständlich und auch, glaube ich, eine Möglichkeit, durch die Luft zu schweben, abseits des Hoverboards. Es sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Es ist, glaube ich, nichts, was irgendwie die Welt erobern wird und wo man noch in 10 Jahren drüber schwärmen wird, wobei wer weiß. Ich freue mich jedenfalls drauf. Sollte ich mir unbedingt machen.
Sieht ganz cool aus. Wir haben hier nebenbei ein bisschen so den Trailer laufen. Es hat so ein wenig so Dune Ästhetik eigentlich, das heißt, es gibt so Sandwürmer und es spielt alles so in einer Wüste eigentlich. Ich bin mir nie so ganz sicher, wie ich zu dieser Art von Spiel stehe, muss ich ehrlich sagen, weil es ist eine Mischung von zwei Genres, die ich eigentlich beide nicht so besonders wahnsinnig interessant finde, nämlich einerseits so Racing oder halt so irgendwie Skateboard-Trick-Game in gewisser Weise und das andere ist im Rhythm-Game oder Musik-Game und beides ist ja eigentlich so, also zumindest beides die Rhythm-Games, die magst du ja zumindest sehr gerne. Ja.
Da gehe ich gleich weiter und setze mich doppelt gerne drauf, wenn du sagst, du magst keine Rhythmusspiele, denn ich komme jetzt zur fantastischen Kategorie schrägste Trailer von der alten Nintendo Direct. Die bizarrste Kategorie, die man sich vorstellen kann, aber es gibt zwei Spiele, die wirklich, wirklich witzige Trailer haben. Ich beginne mit Rhythm Paradise Groove. Das ist eine Serie, die heißt bei uns eben Rhythm Paradise, in den USA heißt sie Rhythm Heaven. Hat begonnen mit dem Nintendo DS Mitte der 2000er Jahre und das ist wirklich eine schräge Sache, weil diese Rhythmusspiele sind einerseits ein bisschen so WarioWare-mäßig, aber es ist ein bisschen subtil seltsamer. Man hat so kleine kugelige Figuren, die eben so wie so Strichmännchen aussehen,
also
und die irgendwie durch die Welt laufen. Und man weiß nie, ist das jetzt ein Kunstprojekt, ist es ein Musikspiel oder ist es irgendwas ganz anderes? Ich habe mich gefreut, weil das eigentlich eine Serie ist, die ein bisschen immer unterm Radar fliegt und wo es auch nicht so viele Einträge gibt. Ich habe die Version für den originalen Nintendo DS und die anderen ist immer bis jetzt auch noch entgangen. Aber es ist ein Geheimtipp eher. Also Rhythm Heaven bzw. Rhythm Paradise in Europa bei uns, das kann man sich auf jeden Fall notieren oder wenn es irgendwo billig seht, greift doch zu. Stichwort Second-Hand-Markt. Den gibt's ja noch bei den guten alten Cartridges, die nicht virtuell sind, sondern eben echt. Der zweite kuriose, schräge Trailer ist von einer Serie, die eigentlich keine wirkliche Serie ist. Es gab nur ein Spiel in Europa. In Japan gab's zwei und zwar Tomodachi Life. Kannst du dich erinnern, das war 2013 so eine Social Sim?
Kenn ich gar nicht.
Kennst du gar nicht? Nein. Das ist ein bisschen so, wir sind auf der einsamen Insel gestrandet, aber nicht nur eine Person, sondern irgendwie eine Gruppe, eine Community und die macht dort seltsame Dinge. Es heißt Tomodachi Life, wo Träume wahr werden. Ich führe euch jetzt visuell, das seht ihr ja nicht, aber ich führe euch jetzt durch diesen Trailer durch. Man sieht zwei Figuren sitzen auf einer Parkbank, Kinder, die herumspringen, ein Leuchtturm im Hintergrund, eine Frau, die gerade irgendwie Nelkenblumen oder so
Narzissen sind das.
Hier ist ein alter Mann, der einen Breakdance macht. Hier sind Kinder, die sich gegenseitig Spielzeug aufs Gesicht werfen.
Und alles in der Mii-Ästhetik, muss man dazu
genau,
sagen.
Genau, die Miis. Ja. Könnt ihr euch nur erinnern an die Wii? In die Wii hatte die Mii-Figuren. Wo Träume wahr werden, Tomodachi Life. Wie gesagt, eine Social Sim auf einer Insel und jetzt wird's schräg, pass auf. 2026, jetzt kommt da noch so, nach der Ankündigung kommen noch so weirde Sachen. Jetzt kommt eine Frau auf eine andere Frau zu.
Die andere Frau wird immer größer.
Sie ist eine Riesin und macht der anderen Frau Angst, die eine Ameise ist im Vergleich zu dieser Riesin. Und jetzt war es doch nur ein Traum. Und
sag ich ja, David Lynch präsentiert Tomodachi Life. Ja, sieht wirklich cool aus. Ich finde, es erinnert mich ein bisschen an Animal Crossing auch, von dem, was man vielleicht da hier tun wird. Und ich finde es auch interessant, weil wir bekommen heute ja im FM4 Game Podcast noch zu einem Sims-Herausforderer, nämlich InSoy, das koreanische Spiel, das ich besprochen habe für FM4. Und 25 Jahre Sims und es ist nach wie vor eigentlich immer noch schwer, diesem Spiel irgendwie das Wasser zu reichen. Tomodachi Life geht ja da gleich ganz einen anderen Weg. Soweit ich das gesehen habe, natürlich, man kann jetzt noch nicht viel sagen, weil das eben wirklich noch so der erste kleine Einblick ist, aber spannend und ich glaube, das ist vor allem wirklich eine Nische, ich glaube, das sind die Spiele, die letzten, die du gerade genannt hast, eben dieses Rhythm Game und eben diese Social Sims, das sind die Spiele mit dem wirklich großen, riesengroßen stummen Markt, würde ich mal sagen. Das heißt, das wird von Menschen gekauft, die nie und nimmer uns zuhören, beziehungsweise die halt irgendwie allgemein mit dem ganzen Games-Gedöns wenig am Hut haben. Die haben halt hier eine Spielkonsole stehen und auf der spielen sie halt, ja, das coole Spiel mit den Tulpen und das andere coole Spiel, wo man durch die Ringe hüpft. Und das finde ich eigentlich toll, weil das ist trotzdem das große Nintendo-Publikum. Menschen, denen der ganze Zirkus egal ist, die halt sich nur gut unterhalten möchten.
Und es ist gleichzeitig ein bisschen so ein Indie-Vibe, so Nischen, die versuchen sich an großen Dingen oder an großen Phänomenen wie eben Sims anzunähern, aber auf eine eigene Weise, die aber wirklich sehr seltsam eigentlich ist.
Ja.
Diese, wie gesagt, diese Mies, das waren ja so diese Avatare, die man für die Wii-Konsole von vor, das ist ja fast 20 Jahre her, ja. Ende 2006 ist die originale Wii erschienen und da konnte man sich eben seine eigenen simplen, aber sehr, sehr charakteristischen Avatare erstellen und die sind immer noch ein bisschen da. Ich bin also so Wiedergänger, die sind so, oh, was ist, wo kommen die jetzt her, aus welchem Zeitloch?
Aber das ist auch cool, weil man konnte damit wirklich einfach sich toll ein alter Ego zusammenstellen, eben wie du gesagt hast, mit ganz einfachen Mitteln. Das war halt dann so eine sympathische kleine Karikatur seiner selbst und ich finde, dass Nintendo, dass das bei der Switch eigentlich, dass es das kaum mehr gegeben hat, außer halt, man konnte sich einen Avatar zusammenstellen, quasi für den Shop etc., dass man davon weggegangen ist, ein bisschen schade. Ja, man darf gespannt sein, was das, jetzt müsste mich wieder der Zukunftsrobot fragen, ob die Switch 2 vielleicht diesbezüglich irgendwas, ach, ich bin schon sehr gespannt.
Ob es eine Weirdness gibt, weil das ist ja auch ein bisschen das, was man bei PlayStation gesehen hat. Es gibt ja dieses Japan-Studio, das war so ein bisschen banaler Name, aber die haben ja vor allem in den Ende der 90er Jahre, in den 2000er Jahre wunderbar schräge Spiele released. Das ist bei Nintendo auch immer ein bisschen gewesen. Und das ist eben, wie du gerade gesagt hast, Rainer, mit der Switch ist ein bisschen abhanden gekommen. Die Switch ist zwar natürlich eine große Erfolgsgeschichte, aber es ist ein bisschen so straightforward. Es ist jetzt nicht so, wo man sich denkt, so schräg abgebogen, weirde Eingabegeräte. Und jetzt natürlich mit der Switch 2 ist es die nahtlose Fortsetzung. Das ist ein bisschen schade einerseits, aber wie gesagt, wer weiß, was auf uns zukommt und die Seltsamkeit bleibt ja in manchen Spielen dann doch erhalten.
Ja, ich glaube, die Seltsamkeit, die halt von Nintendo selbst oder aus diesen japanischen hochqualitativen Software-Schmieden kommt, die ist vielleicht ein bisschen verwässert worden durch eine andere Qualität der Switch, würde ich jetzt mal im Rückblick sagen, nämlich die große Öffnung gegenüber dem anderen Softwaremarkt, dem anderen Spielemarkt, die ist ja eigentlich erst mit der Switch gekommen. Das ist eben für Nintendo Gerät einfach geworden ist zu produzieren, dass eben diese vielen, vielen Indies im Nintendo Store ebenfalls im Platz gefunden haben, kann man jetzt sagen, einerseits schlecht, weil dadurch gab es eben auch diese riesengroße Schwemme, muss man ja eingestehen. Es gibt im Nintendo Store wirklich nicht so schlimm wie auf Steam oder natürlich weit nicht so schlimm wie jetzt in den Mobile Game Stores, aber trotzdem eine große Anzahl an wirklich Subpar-Games, würde ich mal sagen. Das heißt, von Spielen, die halt eher nicht so diesen Qualitätsstandards entsprechen können, wie es eben den Nintendo-Studios irgendwie im letzten Mal von denen erwartet. Ja, und auch sonst hat Nintendo noch einige Sachen angekündigt, auf die man sich freuen kann, wenn man eine Switch unter dem Fernseher stehen oder im Zimmer liegen hat. Eben Rift of the Necrodancer soll auch für die Switch erscheinen. Dann Gradius Origins, das ist tatsächlich eine Schmapp-Legende, die hier kommen wird. Ja, und es gibt noch eine ganze Menge an interessanten Sachen. Wie gesagt, das alles natürlich ein bisschen im Schatten der Switch 2 Ankündigung. Aber ich glaube, ja, Nintendo hat sich eigentlich, wir haben das schon öfter besprochen, aus diesem seltsamen Konflikt zwischen Xbox und PlayStation, der halt da traditionellerweise schon endlos lang besteht, so schön rausgehalten und ist der lachende Dritte immer noch. Und ich glaube, man bleibt dabei wahrscheinlich.
Ja, und was Nintendo ja sehr, sehr gut kann, ist nicht nur quasi alte Serien neu aufzulegen für die neuen Konsolen und Geräte, die wieder rauskommen. Das heißt, dasselbe Spiel mehr oder weniger immer wieder neu zu veröffentlichen und neu zu verkaufen, sondern man hat eben auch diese unterschiedlichen Marktsegmente. Einerseits natürlich jetzt die neue Generation mit der Switch 2, andererseits die First-Party-Spiele, die natürlich immer eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber dann gibt es eben noch so Abstufungen mit eben Third-Partys von anderen Spielestudios und Publishern, kuriosere Kleinigkeiten und die ganze Shovelware, also eben Spiele, die jetzt eben nicht sehr teuer sind, aber auch nicht sehr gut sind, aber auch sich manchmal trotzdem aus unterschiedlichen Gründen gut verkaufen, weil irgendwas gerade durch die Decke geht oder irgendein Meme-Game ist und so weiter. Das heißt, diese Abstufungen ist ja auch etwas, was Nintendo, finde ich, besser macht als Xbox und PlayStation und einfach diesen Markt so wirklich aufsplittet in ganz, ganz viele verschiedene Teile und Varianten, wo man sich eben aussuchen kann, wo man denn gerne hin möchte. Und apropos, wir machen jetzt einen Wechsel, aber versuchen eine Brücke zu bilden, Stichwort Shovelware. Letzte Woche oder vor ein paar Tagen gab es einen kuriosen Artikel, der hieß 8 Hot Takes on Vibe Coding Games. Und das ist die große Frage, was ist Vibe Coding? Und wir kommen gleich zur Shovelware, keine Sorge. Es ist ein bisschen so ein Tech-Bro-Ding, kann man eigentlich sagen. Und zwar, man nimmt sich eine, zwei, drei oder gleich 10 KIs her und versucht mit diesen KIs Games zu gestalten durch Prompting. Einfach durch KI-Prompting. Mach mir ein Spiel, das so und so ist und dann das und das macht. Und man embraced alles, man nimmt alles begeistert auf und erstellt irgendeinen Trash-Code, ein absurdes Spiel, was dann natürlich kein gutes Spiel ist, aber wo es einfach darum geht, just because I can. Also man müsste quasi theoretisch gar keine technischen Kenntnisse mitbringen, man setzt sich einfach hin, man promptet sich sein eigenes Game und je trashiger, desto besser. Und natürlich, wie könnte es anders sein, als Investorenfirmen und Tech-Bros, wie gesagt, stürzen sich sofort drauf und wittern das nächste große Geschäft. Ob es kommen wird, ist die Frage.
Ich schüttle nur den Kopf. Ich finde, der Begriff Vibe-Coding ist wirklich auch so ein bizarrer Euphemismus, weil da geht es ja darum, man hat dann so das Bild vor sich, ja eben so der junge, hippe Tech-Dude, wie du es gerade gesagt hast, der halt irgendwie so gerade was ihm einfällt, wie halt die Vibes gerade sind, irgendwas reintippt und dann kommt halt was raus und das ist dann das Game und ja, schöne neue Welt, hier ist es halt. Mir erscheint, das ist irgendwie so ein bisschen wie damals, als eben die NFT-Bubble mehr oder weniger gedacht hat, ja, wir haben jetzt hier diese Technik, wir stülpen die halt einfach dem technischen, kreativen Medium unserer Zeit über, wird schon passen, what's not to like. In Wirklichkeit, ich glaube, dass von diesen Menschen immer extrem sowohl einerseits die technische Virtuosität und die technische Komplexität von Videospielen, die funktionieren, grandios unterschätzt wird einerseits und andererseits auch der Anspruch des Publikums. Weil ja, es kann schon sein, dass Schrottspiele in gewisser Weise Milliarden reinbringen, aber diese Schrottspiele, die Milliarden reinbringen, die sind wahrscheinlich immer noch nicht per Vibe gecodet worden, sondern wirklich mit wirklich vielen, vielen tausend Stunden menschlicher Arbeit gemacht worden.
Gig Economy, Stichwort, oder?
Gig Economy, genau, das ist wirklich ganz viel Arbeit, eben nicht an die AI und dann an irgendwelche ja herumsitzenden Dudes, die irgendwie hier gerade das fünfte Mal gewebt und irgendwie ihre Ketamine geschnupft haben, sondern da sind im schlimmsten Fall eben 20 Software-Engineers in Indien dran gesessen um $5 pro Stunde und haben das für sie erledigt. Und ich find's, ich kann nur hoffen, dass der ganze Bullshit wirklich schnell einmal aufhört auch wieder, weil ich glaube, an der guten alten Handarbeit führt bei qualitativen Produkten aller Art wirklich kein Weg vorbei. Das betrifft Texte ganz genauso wie Musik, ganz genauso wie Filme und natürlich auch Videospiele. Und ja, es wird natürlich bei den 8 Hot Takes zu Vibe Gaming, die du hier, werden die verlinken wieder in den Shownotes, das sind Hot Takes. Das heißt, man muss das natürlich mit a Pinch of Salt natürlich nehmen. Aber ich glaube, KI wird sich wahrscheinlich hier natürlich als Tool durchsetzen, um manche Sachen einfacher zu machen. Aber ich glaube einfach, dieser große, feuchte Traum der Investorenklasse, hier tatsächlich teure Studios voller überbezahlter Mitarbeiter, die krank werden, die Urlaub nehmen wollen, die einfach menschliche Bedürfnisse haben, die man auch noch zahlen muss, wurscht, ob man jetzt irgendwie Gewinn macht oder nicht, die alle abzuschaffen durch KI. Also diese Illusion, die wird hoffentlich bald zerplatzen, weil ich glaube einfach, ja, ich glaube, mit Vibes werden keine guten Spiele gecodet werden in den nächsten 10, 20 Jahren.
Man muss aber fairerweise sagen, diese 8 Hot Takes versuchen auch ein bisschen dieses Klischee, was du gerade ausgebreitet hast, zu dekonstruieren, muss man fairerweise sagen, wo es zum Beispiel heißt, okay, dass du gar nicht codest, um irgendwas Sinnvolles zu erstellen, wird nicht funktionieren. Aber natürlich läuft es darauf hinaus, wie bei den meisten KI-Themen, von wegen, es kann nicht schaden, wenn du dich damit beschäftigst, weil als Tool wird es funktionieren und daraus wird es hinauslaufen. Es ist ja oft so bei diesen KI-Dingen, so, was alles möglich ist und ist das und dann. Und das Pragmatische kommt dann immer meistens erst später. Es ist so wie der Hype-Cycle. Kannst du dich an das erinnern?
Natürlich.
Das hat unser alter Kollege Burstup gerne zitiert, dass am Anfang alle ganz begeistert sind und dann sind alle, interessiert es wieder niemanden und dann irgendwann einmal gleicht es sich aus und dann bleibt es dabei.
Ganz genau. Und man darf nicht vergessen, dass Technologie dafür verwendet wird, um menschliche Kreativität zu inspirieren. Das ist ja auch nichts Neues. Dafür braucht es ja auch keinen Strom. Einer meiner Lieblingsautoren, William Burroughs, hat ja bekanntlich eine Methode entwickelt, um Text automatisch herzustellen, die Cut-Up-Method in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren schon. Das heißt, er hat Text genommen, hat die Seite von oben nach unten in der Mitte durchgeschnitten und hat dann verschiedene Seiten gemischt und aneinandergelegt und geschaut, wo sich interessante neue Satzkonstruktionen daraus ergeben. Ja, das ist ein Automatic Writing in gewisser Weise. Aber der Punkt ist natürlich der, die kreative Arbeit, die ist ja nicht so Ende mit dem Akt des Zerschneidens und Zusammenlegens, sondern dann beginnt ja eigentlich erst. Dann beginnt die kreative Arbeit, nämlich die Sachen zu suchen, die zusammenpassen, die sinnvoll zu arrangieren und das daraus zu machen. So wird es natürlich auch mit KI-Unterstützung sein. Die KI kann einem ein bisschen den kreativen Akt anders gestalten, helfen, wenn man auf den ausgetretenen Pfaden nicht mehr weiterkommt. Aber ich glaube, an der richtigen Arbeit, da führt kein Weg vorbei.
Aber das gesagt habend, es ist natürlich schon immer wieder lustig und auch interessant, einfach zu probieren, was man alles denn prompten kann und was dabei rauskommt. Und oft muss man sich ja da nicht super lang Zeit dafür nehmen.
Ja, einerseits. Andererseits ein bisschen mit Prompten. Ich habe ja auch sehr viel mich mit dem Text-to-Image-Generatoren beschäftigt, wie Midjourney etc. Das grundlegende Problem ist halt von all diesen KI-Modellen, die halt alle trotzdem mit eben Material arbeiten, das reingegeben wird. Das, was menschliche Kreativität schafft, nämlich originelle Gedankensprünge tatsächlich zu Neuem verarbeiten, das schafft KI nur schwer, weil sie eben eigentlich nur den statistischen Durchschnitt von dem nimmt, was bereits in ihr drin ist. Und wenn man sich das mal so überlegt, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Kreativität, menschliche Kreativität leistet. Es kann natürlich sein, dass per Zufall irgendwo eine Mischung rauskommt, wie bei den Cut-Ups, die halt irgendwie mal ja was Lustiges, Originelles ergibt. Aber ich glaube so eben, ja, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt von der Geschichte, ist durchaus möglich, aber ich glaube einfach, dass momentan das Ganze eine große Bubble ist, ja, so das war zum Sonntag mal diese Woche, und dass dann noch einiges mehr an Zeit vergehen wird, bevor man tatsächlich da den Menschen ganz ersetzen kann, falls das überhaupt
sein soll. Es wird aber bleiben, dass Computerspielerstellung kreative Arbeit bleiben wird und vor allem technisch natürlich auch und vor allem nie so ganz einfach sein wird, wenn wirklich was dabei rauskommen soll, was toll ist.
Da fällt mir ja gerade noch was ein, was diese Woche auch in aller Munde war. Leider Hayao Miyazaki, der Macher und der Kopf hinter Studio Ghibli, der hat sich ja diese Woche vermutlich ein paar Mal an den Kopf gehauen und hat sich wahrscheinlich geärgert oder hoffentlich ist es an ihm vorübergegangen, denn OpenAI hat ja tatsächlich ein neues Modul vorgestellt, eben die Ghiblification von Bildern. Das heißt, man kann normale Fotos, irgendwelche anderen Bilder reingeben und per Tastendruck macht das eine Studio Ghibli Szene draus, also eine aus diesen japanischen Zeichentrickfilmen von Hayao Miyazaki. Und falls ihr auch die Idee hättet, jetzt irgendwie ein lustiges Foto aus eurem Fotoalbum oder sonst irgendein lustiges Bild irgendwie als Ghibli-Animation oder als Ghibli-Bild darstellen zu lassen, ein kleiner Tipp von mir: Bitte mach das nicht. Das ist wirklich, ich sage es wirklich so pathetisch, es ist respektlos gegenüber der Arbeit von Miyazaki, der sich in einem anderen Kontext zwar, aber doch durchaus sehr vokal gegen die Verwendung von eben künstliche Intelligenz als Krücke für kreative Arbeit ausgesprochen hat. Und ja, ich glaube, die Welt kommt auch aus ohne euer Familienalbumfoto von Studio Ghibli.
Also, ladet ja euch doch oldschool einfach einen Desktop-Hintergrund runter von Original-Artwork von Ghibli-Filmen.
Weil das ist besser, ob ihr es glaubt oder nicht. Das kann Hayao Miyazaki immer noch besser.
Gut, ich sehe, ich habe hier ein Fass aufgemacht. Wenn ich mit dem Rainer über KI-Themen rede, dann kommt gleich viel. Aber das waren ja auch sehr gute Inputs, auch sehr aktuell. Hier im FM4 Game Podcast mit Rainer Siegel und Robert Glashüttner. Wir gehen jetzt weiter weg von KI und hin zu Statistiken, zu einer der wichtigsten Plattformen der gesamten Gameskultur, nämlich Steam. Steam. Überall gibt es neue Games und Communities und Achievements und Diskussionen. Es ist eine eigene Social-Plattform eigentlich, abseits vom Spieleverkauf. Und da wurden jetzt publiziert auf der GDC, die Game Developers Conference, die große SpielentwicklerInnen-Konferenz, die immer im Frühjahr in San Francisco stattfindet. Da ist Steam, die ja normalerweise eher so ein bisschen sich Verhalten geben und nicht so viele Informationen rausholen.
Weil sie eben keine Developer auch sind, muss man sagen.
Es sind keine EntwicklerInnen und es ist ja ein privater Konzern. Ja. Das ist ja jetzt nicht öffentlich. Deswegen müssen die jetzt nicht irgendwelche InvestorInnen befrieden mit irgendwelchen Informationen, die sie preisgeben, sondern sie müssen das alles nicht. Sie können einfach sagen, wir machen unser Ding, wir müssen niemandem so viel sagen. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass es, glaube ich, sogar zwei oder drei Vorträge von Valve-MitarbeiterInnen gab, die über Steam gesprochen haben und wo einiges preisgegeben wurde, wie Steam funktioniert, welche Sprachen benutzt werden, also bei den Einstellungen der UserInnen und so weiter. Interessante Sachen sind dabei rausgekommen. Zum Beispiel 29 Sprachen werden unterstützt von Steam und Englisch ist nicht die wichtigste Sprache, sondern Chinesisch, Simplified Chinese.
Allerdings muss man da auch sagen, nicht nur, dass Englisch nicht die wichtigste Sprache ist, sondern Englisch ist bei weitem auch nicht irgendwo in der Nähe. Es ist 33% der User sind englischsprachig und eben 34% sind chinesischsprachig. Es ist wirklich ein internationaler Marktplatz geworden. Deutsch ist, glaube ich, irgendwo so unter den eher kleineren. Aber interessanter kleiner Statistik-Titbit, dass eben von den Menschen, die Steam in Deutschland installiert haben, zum Beispiel, dass ein großer Anteil von denen gar nicht mal Deutsch als Sprache ausgewählt hat. Unter anderem auch ich zum Beispiel, weil ich habe es nämlich ganz gern, wenn ich mir aussuchen kann, ob jetzt die Spiele, die ich spiele, in Deutsch oder in anderen Sprachen installiert sind. Deshalb greife ich, wie wahrscheinlich viele andere, doch eher auf die englische Installationssprache zurück.
Genau, das ist eben interessant, weil da geht es wirklich darum, wie der oder die Userin sein Steam eingestellt hat, also in welcher Sprache. Und dass der Bezug also von westlichen Ländern vor allem zu Englisch ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, vor allem in den skandinavischen Ländern ist ja Englisch sehr, sehr relevant. Ja. Im deutschsprachigen Raum ist es so durchschnittlich. In anderen europäischen Ländern ist es so, dass man eigentlich bei der eigenen Muttersprache mehr bleibt. Und das alleine verschiebt natürlich diese Statistiken. Und das macht natürlich das englische Feld hier in dieser Statistik größer. Ja. Und trotzdem ist Simplified Chinese die wichtigste Sprache. Das hat sich ja auch verändert. Erst in den letzten paar Jahren ist ja Steam für den chinesischen Markt wichtiger geworden. Ich glaube, Rainer, es ist ja auch so, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass ja nicht alles, was auf Steam publiziert wird, offiziell von der chinesischen Einheitspartei, von der kommunistischen Partei,
ich glaub, die haben
offiziell abgehakt wurde.
Ja, ich glaube, die haben in den letzten Jahren tatsächlich hinter den Kulissen einige Verträge mit der KP Chinas abschließen müssen, quasi mit dem staatlichen Zensoren, um hier entweder vorher große Teile ansehen zu lassen, das heißt, ob das stattfinden kann oder nicht. Ich erinnere mich daran, es gab ja dieses eine Spiel von Red Candle Studios, das eben ein taiwanesisches Studio ist, das sich auf gewisse Art und Weise kritisch mit der chinesischen Führung auseinandersetzt. Das ist von Steam verschwunden, wo eben dann die Frage war, ja, ist das jetzt, war das vorauseilender Gehorsam von Steam? Hat das die Firma selbst gemacht? Gab es da irgendwelchen anderen Druck? Das heißt, dass jetzt so ein großes chinesisches Publikum und so ein großer chinesischer Markt auf Steam ist, ist natürlich in gewisser Weise jetzt kein Sieg der internationalen Demokratie, der sich hier irgendwie auch in China den Weg bahnt. Nein, es ist eigentlich eher so, dass man hier quasi um diese Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die in China halt zweifelsfrei vorherrschen, dass man halt um die herum tänzelt, mehr oder weniger, und denen halt aus dem Weg geht. Ich muss auch sagen, ich bemerke es auch, wenn man jetzt irgendwie sich ansieht, was jetzt Woche für Woche so auf Steam irgendwie die großen Titel sind, mit vielen Rezensionen, mit guten Bewertungen, dann ist es wirklich inzwischen schon sehr häufig so, dass man rein chinesische Produkte findet, also dagegen habe ich ja nichts, aber eben auch welche, die sich überhaupt nicht an ein internationales Publikum richten. Die haben chinesische Titel, die sind chinesisch beschrieben, die haben ausschließlich chinesische Rezensionen, die sind ja auch nicht verständlich für jemanden, der nicht Mandarin oder Chinesisch oder einen anderen chinesische Sprache spricht. Bin mir nicht ganz sicher, wie cool ich das finde, muss ich sagen. Also nicht, dass das jetzt alles nur mir gehören darf oder so, aber es ist hier schon, man bemerkt auf Steam einen gewissen, sagen wir mal, Parallelgesellschaft ist so ein strenger Begriff jetzt, was das betrifft.
Du meinst, es sollte eher eine Begegnung geben, die kultur- und sprachübergreifend
ist? Die findet wenig statt, ja. Einfach weil natürlich auch die Hürden groß sind. Es ist nicht jedes Spiel tatsächlich einfach so leicht lokalisierbar und die haben auch gar nicht den Anspruch. Also wenn ich jetzt ein Studio in Shenzhen habe und da habe ich jetzt mein chinesisches Publikum, das mir halt das Ding millionenfach abkauft und ich habe einen großen Hit, dann ist es mir vielleicht auch wurscht, ob das jetzt jemand in Vancouver oder in Paris oder in Prag oder in Wien auch spielen kann. Insofern, das macht das Ganze ein bisschen weniger übersichtlich, aber ja, vielleicht ist das halt ein Abbild unserer Welt.
Sprache war nur ein Thema bei diesen Steam-Statistiken, die eben über die GDC preisgegeben wurden. Eine andere Statistik bezieht sich auf die Early-Access-Spiele, die released werden. Und das ist ja besonders erstaunlich, weil das sind ja mehr, als man gedacht hat.
Absolut. Und zwar sind letztes Jahr 2024 2897 neue Early-Access-Releases auf den Markt gekommen. Wenn ich das so überschlage, sind das ungefähr 9 neue Early-Access-Spiele jeden einzelnen Tag. Das ist schon mal irgendwie bemerkenswert. Allerdings, was noch bemerkenswerter ist, finde ich, wir haben die Statistik vorher kurz angesehen, diese 2800 Spiele, die waren nur insgesamt 13-19% ungefähr des Gesamtoutputs. Das heißt, zwischen 2019 und jetzt ist der zwischen 13-19% geschwankt. Das heißt, ja, immer noch eigentlich relativ wenig. So jedes 6., 7. Spiel ist quasi ein Early Access Spiel. Aber das Coole dran ist, von den Top-Selling Spielen des Jahres waren 28% tatsächlich Early Access Spiele. Das heißt, wenn man so umlegen würde, müsste man eigentlich sagen, gegen die normale Logik oder gegen das Vorurteil eigentlich, Early Access Spiele sind eigentlich überproportional vertreten bei den Spielen, die sich gut verkaufen.
Das ist ja ein Erfolgsmodell eigentlich schon seit Jahren, und wenn man es richtig macht, und das ist natürlich immer die Frage, wenn man zu lang das Ganze liegen lässt oder wenn man es zu spät in Early Access, es gibt natürlich so Sweet Spots, wo man sagt, da macht es Sinn, aber alles in allem muss man schon sagen, Early Access ist eine Erfolgsgeschichte, weil eben die Einbindung der Userbase hier einen riesen Unterschied macht. Du hast sofort eine große Menge idealerweise an Menschen, die dein Spiel spielen in einer Frühversion. Zu früh darf natürlich auch nicht sein, weil sonst sind die Leute eher abgelenkt. Vor allem darf es auch nicht zu lange dauern. Interessanterweise, es kommt ja auch in der Statistik vor, dass viele Early Access Spiele unter einem Jahr in Early Access sind, bevor sie released wurden, was sich ein bisschen schneidet mit der normalen Wahrnehmung, die man hatte. Normalerweise würde man glauben, mindestens 2 Jahre, 3 Jahre, ja, aber stimmt eben nicht.
Nein, das sind Vorurteile eben, was das betrifft. Aber um noch mal kurz das auch ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken, der Gegensatz zu den Early Access Spielen, die halt jetzt auf den ersten Blick hier so bemerkenswert erfolgreich sind, was halt Verkäufe betrifft, der Gegenpart dazu ist eben die Shovelware, von der haben wir heute schon zweimal gesprochen, eben einerseits was Nintendo-Markt betrifft, andererseits was eben irgendwie so vibe-gecodete Spiele, die uns hoffentlich bald nicht überschwemmen werden, betrifft. der Großteil an Spielen, die erscheinen, sind halt wirklich minder qualitative One-Shots irgendwelcher kleiner Entwickler, die halt hier irgendwelche Assets zusammen sich stoppeln, gratis oder eben geklaut oder eingekauft und halt auf den Markt bringen. Das sind keine Early Access-Spiele, das sind halt Spiele, die werden gemacht und hingeworfen um, keine Ahnung, Kleinbeträge, und da wird gehofft, okay, wenn sich 20 Mal verkauft hat, habe ich schon meine Unkosten drinnen, als es was drüber ist, ist quasi schon Gewinn. Das heißt, mit denen stehen halt Early Access-Spiele dann in dieser Statistik zumindest im Wettstreit. Und natürlich, Early Access ist als Verkaufsmodell und als Marketingmodell und als Entwicklungsmodell inzwischen erfolgreich und als Finanzierungsmodell sowieso auch. Das heißt, ich glaube, so die klassische Entwicklung, wie man sie früher hatte, eben, das haben wir schon öfter gesprochen, eben tatsächlich das Geld hier zu haben, um das Spiel zu entwickeln, dann auf den Markt zu kommen, das lässt außer Acht, dass mit Early Access auch ein größeres Ausmaß an Sichtbarkeit bedingt ist. Wenn man einen guten Early Access Start hat oder vielleicht vorher mit Kickstarter, Crowdfunding etc., das sind alles eben Mittel und Werkzeuge, um Aufmerksamkeit zu generieren, und ich glaube, Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich in einem Markt wie Steam, wo Monat für Monat, Woche für Woche hunderte, tausende Spiele erscheinen, wahrscheinlich die härteste Währung überhaupt.
Ja, und wenn die Aufmerksamkeit mal da ist, ist es natürlich blöd, wenn sie wieder weggeht, und deswegen ist es, glaube ich, auch der große Grund. Wie gesagt, das sind fast zwei Drittel oder weit mehr als die Hälfte von den Early Access Spielen, die in unter einem Jahr dann eben in die 1.0 Version gehen und aus dem Early Access rauskommen. Es wird natürlich immer schwerer eben, wenn du sagst, okay, du hast eine riesige Roadmap und jetzt mal das und mal das und mal das, die Leute quasi droppen wieder weg und müssen dann wieder zurückgeholt werden. Und ich glaube, innerhalb dieses Jahres funktioniert es aber, ist es gar nicht notwendig, weil dann gehen sie gar nicht weg im Bestfall, ja, und bleiben dabei. Und sagen,
oder sie haben schon bezahlt, sagen wir mal so zumindest.
Sie haben bezahlt, und wenn du wirklich als Dev-Studio jede, weiß ich nicht, sagen wir 10 Tage was Neues rausschickst und sei es nur eine Info, was demnächst kommen wird, dann bleiben die Leute am Ball. Und ja, jedenfalls interessante Statistiken über Steam werden wir auch verlinken in den Shownotes.
Apropos Early Access, apropos all das, was wir gerade gesagt haben, wir haben es vorher schon angesprochen. Insoy ist jetzt rausgekommen, im Early Access eben ein großer möglicher Konkurrent für das noch viel größere Sims, das auch schon 25 Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe es für euch gespielt, es ist ein Early Access Spiel. Hören wir uns mal an, was ich dazu zu sagen hatte.
Die Sims sind schon etwas in die Jahre gekommen. Höchste Zeit für eine Rundumerneuerung. Das verspricht Insoy. Das südkoreanische Spiel ist eine Lebenssimulation, in der ich meine Charaktere, ihre Wohnungen oder Häuser und ihren Tagesablauf bis ins Detail gestalten kann. Und das in beeindruckender, fast fotorealistischer Grafik. So hübsch wie hier hat das virtuelle Leben im Puppenhaus noch nie zuvor ausgesehen.
Have you ever imagined your dream life? If you could become a god and do anything you wanted, what choices would you make?
Schon im Charaktereditor kann man Stunden damit verbringen, sein digitales Alter Ego bis in kleinste Details auszugestalten. Von den Augenbrauen bis hin zur Sportsocke lässt sich hier alles verändern. Auch als Inneneinrichter freut man sich über endlose Design- und Einrichtungsmöglichkeiten. Insoy lässt mich wunderschöne Spielfiguren in ebenso hübsche Umgebungen platzieren und sieht dabei so cool aus, wie es kein Teil der Sims jemals geschafft hat. Leider ist die Grafik aber das Einzige, was Insoy besser macht als sein Vorbild.
In Picula.
Es macht einfach keinen Spaß, mit seinen Anziehpuppen in dieser sterilen Welt zu leben. Wo bei den Sims Chaos und witziges Drama herrschen, gibt es bei Insoy Langeweile und roboterhafte Monotonie. Vielleicht wird das ja alles noch was. Immerhin ist Insoy erst im Early Access, also noch lange nicht fertig. Was bis jetzt aber da ist, das enttäuscht. Da nützt die ganze Grafikpracht nichts. Auch in Games zählen eben die inneren Werte. Insoy gibt's im Early Access für Windows.
Na, ob sich das in unter einem Jahr lösen lässt mit Early Access?
Ich weiß es nicht, weil vor allem ich habe wirklich das Gefühl, da hapert es eben an grundlegenden Dingen, obwohl ich da vielleicht mit meiner Meinung gar nicht so im Mainstream bin. Ich habe es gesehen, auf Steam wird das Spiel wirklich auch abgefeiert. Natürlich auch für die Sachen, die ich jetzt auch irgendwie in meiner Rezension irgendwie positiv hervorgehoben habe. Man kann wirklich Stunden im Charaktereditor verbringen, das macht wirklich großen Spaß. Das Spiel selber leider nicht so. Und das scheitert eben da tatsächlich an Kleinigkeiten. Bei den Sims hatte ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber zumindest in meiner Erinnerung an die vielen Dutzenden Stunden, die die ich damit verbracht habe, man hatte schnell das Gefühl, dass einem etwas verbindet mit seinem Sim, den man da hat. Das ist bei InSoy seltsamerweise nicht so. Also ein kleines Beispiel, wenn ich einen meiner InSoys, die ich noch dazu direkt steuern kann, das ist auch ein Unterschied, ein seltsamer, wenn ich einen von denen irgendwie dazu auffordere, mit einem anderen Charakter zu sprechen, dann kommen da Konversationsvorschläge, die wirklich bizarr sind. Also teilweise eben so zum Beispiel, ja, sprich über die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder sprich darüber, dass du, keine Ahnung, sprich darüber, dass du vor einem tiefen Loch stehst und nicht mehr herauskommst. Also das klingt jetzt alles sehr philosophisch, aber es ist eigentlich eher alles eher weird. Das heißt, es ist etwas, was einem von der Figur eigentlich entfernt, wo man jetzt das Gefühl hat, okay,
what? Aber gibt es einen Haupt-Insoy-Figur?
Nee, du kannst dir deine Familie zusammenstellen, das kannst du machen, aber auch wie die miteinander interagieren, natürlich ist das nicht so, wie ich das will, weil dann wäre es ja ganz seltsam, die müssen ja ein Eigenleben haben, so ist bei den Sims ja auch, aber das Eigenleben, das sie hier halt entwickeln, das ist halt nicht so nachvollziehbar, wie man es gern hätte für ein Spiel, in dem man sich doch identifizieren soll mit seinen Figuren. Die InSoys machen komische Dinge, zum Beispiel auch, die können fast verhungern und man lässt sie was zu essen zubereiten und sie stehen dann trotzdem mit knurrendem Magen und dem fertigen Essen auf dem Tisch da und wenn man sie machen lässt, dann setzen sie sich nicht hin, um das zu essen, sondern dann scrollen sie halt in ihren Social Media Feeds herum.
Bis sie verhungern.
Bis sie verhungern vielleicht nicht, aber doch länger, als es irgendwie nachvollziehbar ist. Das heißt, die Illusion eines künstlichen Lebens hier im Computer, die kommt hier irgendwie zumindest für mich nicht so richtig auf und ich finde es ein bisschen seelenlos, leider, muss ich sagen. Aber es sieht fantastisch aus, wirklich.
Was ist ein InSoy? Warum heißt das so?
Na, die heißen Zoys, die Figuren. Und das ganz Seltsame dran ist ja auch noch, dass das eine Meta-Rahmenhandlung hat, die halt irgendwie wirklich auch nochmal ein bisschen weird ist. Man ist ja nicht, man spielt hier quasi ja einen Programmierer in einer Firma, die so virtuelle Realitäten erschaffen, in denen diese Zoys dann leben.
Ah ja.
Und das Ganze ist auch so ein seltsames Ding, wo ich mich frage, warum?
Das?
Warum? Was ist der Mehrwert? Was soll das?
So außer, wie im Animus, ne?
Ja, so ähnlich, genau. Ja, man sieht schon hier ein Thema, das sich irgendwie hier durchzieht. Ja. Ich weiß nicht, warum es diesen Rahmen braucht. Ich bräuchte ihn nicht unbedingt. Es ist ein schönes Spiel. Vielleicht wird es noch was, aber da ist dann wirklich noch ganz schön viel Arbeit notwendig.
Weil den Rahmen braucht es, damit man den Hunger stillt.
Den Rahmen braucht es, damit man sich nicht die ganze Zeit denkt, warum verhalten sich die so
das
komisch?
Das ist meinen Witz komplett ignoriert.
Ja, sorry.
So typisch, das ist typisch Rainer Siegel.
Okay. Ich habe ihn nicht verstanden und habe drüber hinweg. Ja, den Rahmen braucht es. Okay, ich lache später. Ja.
Bitte weiter.
Nein, ein großes Spiel wird das vielleicht nicht mehr werden, glaube ich mal. Aber es ist, mich hat es eigentlich überrascht. Es ist seltsam. 25 Jahre lang wird versucht, ein Spiel zu machen, das den Sims Konkurrenz macht. Kannst du dich an eins von denen überhaupt noch erinnern? Ich nämlich nicht.
An den Konkurrenten?
An die Konkurrenten, die da waren und alle gescheitert sind.
Nein, aber ich spiele das neue Tomodachi Live, weil das ist mindestens auch so weird wie InSoy, aber auf eine gute Weise. Hoffe ich. Okay, wir gehen weiter, bevor uns die Zeit davonläuft. Hier im FM4 Game Podcast zu einem Spiel, das der Rainer hingegen toll gefunden hat, und zwar ein Fallout-like. Nein, um Gottes Willen, es ist was ganz Eigenes, und zwar Atomfall.
Genau, und ich glaube eben, der Begriff des Fallout-likes, der beschreibt ein wirklich großes Problem, das das Marketing dieses Spiels von vornherein hatte. Und hören wir uns doch mal an, was ich dazu zu sagen hatte. 1957 passiert im nordenglischen Windscale eine nukleare Katastrophe, als ein Feuer im Atomreaktor ausbricht. In der Realität ist alles halbwegs gut ausgegangen, im soeben erschienenen Videospiel Atomfall eher weniger. Das nimmt den historischen Reaktorunfall als Ausgangspunkt seiner Story. In der Welt des Spiels wurde der ganze Landstrich rundherum mitsamt seinen Bewohnern hermetisch abgeriegelt. Ein Jahrzehnt später geht's in der Sperrzone seltsam zu. Das Militär regiert mit eiserner Hand. In den Wäldern streifen heidnische Druidenkulte umher und im abgeriegelten Reaktor sind Mutanten unterwegs. Klar, dass ich so schnell wie möglich von hier abhauen will.
Listen, if you don't mind my saying, you don't look much like a local. You didn't walk in from the outside.
Atomfall erinnert auf den ersten Blick an das große Vorbild Fallout. Aber davon unterscheidet es sich nicht nur durch sein schräges, sehr britisches Setting. Der Kern des Spiels sind nämlich nicht Kampf- oder Rollenspielaspekte, sondern das Erforschen der offenen Spielwelt. Hier gibt es jede Menge aufzuklären. Einen mysteriösen Mord in der Kirche, seltsame Krankheiten, Verschwörungen gegen die Militärs und vieles mehr. Was ich davon erforsche und wie ich dabei vorgehe, bleibt mir überlassen. Ganz ohne Kampf gegen Plünderer und Monster geht's allerdings auch nicht.
You're not welcome here. Oi.
Das Setting ist very British, der trockene Humor ebenfalls. Atomfall ist eine angenehme Überraschung. Ein Open-World-Game, das nicht durch endlose Sammelaufgaben und Monsterjagden riesig aufgeblasen wird. Stattdessen ein kompaktes Abenteuer, in dem die Story im Vordergrund steht und meine Entscheidungen Gewicht haben. Erschienen ist Atomfall für Windows, PS5 und Xbox Series.
Ich finde es lustig, dass man jetzt langsam wieder von den riesigen Open Worlds zurückkommt zum gestreamlinten, kuratierten Singleplayer-Erlebnis, wo man eben nicht ständig ausschweift und hunderte Stunden drin verbringt.
Absolut, ja. Assassin's Creed Shadows ist ja eben das Gegenbeispiel gewesen, wo das ihm wirklich diese riesige Welt geboten hat. Avowed, das ein paar Wochen vorher erschienen ist, das andere Beispiel, nämlich auch ein Spiel, das halt nicht eben diese grenzenlos offene Welt hatte, sondern auch eine eher kuratierte Variante, die aber dafür voll war, wo man halt gesagt hat, hier ist wirklich in jedem Eck was zu finden von dieser kleineren Welt. Das ist bei Atomfall auch so. Ich finde wirklich der Vergleich mit Fallout, der ja sich aufdrängt, ja, das ist auch atomare Katastrophe, ein Rollenspiel, es ist First Person etc., der tut dem Spiel wirklich keinen Gefallen. Es freut mich wirklich sehr, dass das kein Hindernis war und dass das auch, dass trotzdem die Qualitäten, die dieses Spiel eben im Gegensatz zu eben den Fallout-Klonen, die es, der Fallout-Klon, der es nicht ist, eben hat. Es hat sich tatsächlich Rebellion, die britische Firma, die es herausgebracht hat, die gibt schon 32 Jahre und es hat sich über dieses Wochenende herausgestellt, Atomfall ist das erfolgreichste Spiel, das Rebellion überhaupt rausgebracht hat. Die waren ja vorher mit Sniper Elite und so wirklich jahrelang auch schon ganz gut im Geschäft, Zombie Army etc. Und Atomfall ist wirklich so ein kleiner Hit von denen. Es ist im Game Pass das Spiel. Sie reden von 1,5 Millionen SpielerInnen über das erste Wochenende. Das sind natürlich jetzt nicht Käufer, weil, wie gesagt, es ist im Game Pass. Und mich hat es wirklich erfreut. Es ist tatsächlich sein ganz eigenes Ding. Es geht gar nicht so viel ums Schießen und ums Kämpfen. Mich hat es an ein Spiel erinnert. Ich bin gespannt, ob du das kennst. Infra, ist dir das ein Begriff? Ein finnisches Spiel auf der Half-Life 2 Engine, glaube ich, noch damals. Das ist wirklich ein Indie-Game, wo man einen finnischen Gebäudeinspektor spielt, der halt irgendwie verlassene Industrieruinen hier zu inspizieren hat und zu begutachten. Das heißt, das ist ein Spiel, in dem man, Atomfall ist wie Infra eben ein Spiel, in dem man recht viel allein unterwegs ist und halt wo die Atmosphäre wichtig ist und wo es eigentlich eher ums Rätsel lösen und ums Draufkommen und ums Suchen und Finden geht. Gar nicht so viel ums Kämpfen, gar nicht so viel um irgendwelche typischen Rollenspieldinge. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat mich überrascht. Wenn ihr geglaubt habt, das ist nur Fallout auf Britisch, nein, ist es nicht.
Okay, super, dann schaue ich es mir vielleicht auch noch an, weil es verkauft sich schon ein bisschen auch so, dass der erwähnte Action und so weiter kommt schon auch ja. vor, aber ist eben nicht der Fokus.
Nein, absolut gar nicht. Und es hat wirklich ein paar Namen, die halt irgendwie da immer so als Touchstones fallen. Es erinnert ja auch ein bisschen an Bioshock. Es gibt eben auch diesen Retrofuturismus. Es spielt halt in den 60er Jahren in einer alternativen Zeitlinie, wo eben das alles passiert ist. Das heißt, man hat einerseits eben irgendwie so diese Nostalgie in gewisser Weise, wie es halt auch in den Fallout-Spielen mit den 50er Jahren ist. Aber das ist überhaupt nicht so wichtig und nicht so zentral. Es geht wirklich darum, hier tatsächlich so als Investigator unterwegs zu sein. Und das hat mich beeindruckt, muss ich sagen, obwohl ich wirklich nichts erwartet hatte. Vielleicht ist das auch der Punkt. Man hat sich wenig erwartet und wurde positiv überrascht. Ist besser als das Gegenteil.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Dieses FM4 Game Podcast, wie gesagt, mit einem Nintendo Special am Anfang mit Zeitverschiebungen. Sehr aufregend war das. Wenn ihr uns schicken möchtet, was euch am meisten begeistert hat von den zwei Nintendo Directs, schreibt es uns gerne an fm4@orf.at. Auf Blue Sky, das sind wir beide auch, oder auf Instagram unter FM4 Game. Das war's für diese Woche. Danke für euer Interesse und bis nächstes Mal.
FM4 Game Podcast.
Der ORF ermöglicht folgenden Hinweis kostenlos.
Nachbar in Not. Hilfe für die Erdbebenopfer in Myanmar und Thailand. Das schwere Erdbeben hat hunderttausende Menschen in Myanmar und Thailand obdachlos gemacht. Viele von ihnen sind verletzt und traumatisiert. Den Überlebenden fehlt es an medizinischer Versorgung, Strom und Trinkwasser. Die Hitze und katastrophale Hygienebedingungen verschärfen die Lage noch weiter. Rasche Hilfe ist jetzt dringend notwendig. Helfen und spenden Sie unter nachbarinnot.orf.at.
You're at home, baby. FM4. Sleepless.
Hello, hi. It's Robin Brooke here with you for the very, very first time on FM4. I'm so glad you decided to keep me company. I'm pretty jazzed up over here. I'm a little nervous, so I'm very awake. But if you need a little extra help keeping those eyes open, I'm going to let London-based Nigerian artist Obong JR do the rest. Here's Not in Surrender.
Nothing left to borrow. My life is kind of flat. Routine has creeped.